Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, ich habe ja schon öfter längere Zeit beim Ausland verbracht und ich bin auch wirklich gerne unterwegs. Was dabei aber immer ein Pain war, ist, mein Handy irgendwie zum Laufen zu kriegen. Vielleicht bin ich einfach extrem inkompetent, vielleicht liegt es an mir, wir werden es nie erfahren. Aber ich habe wirklich schon oft den ersten halben Tag von der Reise damit verbracht, herauszufinden, wo man eine SIM-Karte für das jeweilige Land herkriegt. Ich habe versucht, die irgendwie zum Laufen zu kriegen und ich war dabei tatsächlich nicht immer erfolgreich. Als ich zum Beispiel in den USA gewohnt habe, da bin ich alle paar Wochen durch die halbe Stadt zum Target gefahren, weil ich mich blöderweise für einen Anbieter entschieden hatte, bei dem man Daten halt nur physisch dazu kaufen konnte. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber man musste wirklich physisch die im Laden kaufen. Und es hat leider auch nie verlässlich geklappt. Also manchmal ja, manchmal aber nicht. Und dann hing ich, und das ist wirklich nicht übertrieben, manchmal stundenlang in so Warteschleifen und bin fast durchgedreht von dieser Wartemusik. Und es war wirklich maximal nervig. Und wenn euch das ähnlich geht, wenn ihr euch jetzt schon auf den nächsten Urlaub freut, aber keine Lust auf sowas habt, dann haben wir heute den perfekten Partner für euch. Und zwar Saily.
Saily ist eine eSIM von den Machern von NordVPN mit flexiblen Datenpaketen für über 200 Reiseziele weltweit. Ihr ladet euch die App runter, wählt euer Paket aus und installiert in wenigen Minuten die eSIM. Das Datenpaket aktiviert sich dann ganz automatisch, sobald ihr ankommt. Kein Anschicken, keine Warteschleife, kein Target.
Und Saily denkt dabei auch an die Sicherheit. Die App blockiert nämlich bösartige Websites, Tracker und nervige Werbung. Das spart euch Datenvolumen. Und aber was noch wichtiger ist, finde ich, gerade im Ausland lockt man sich ja total oft in so fremde WLANs irgendwo ein. Und da ist so ein erhöhter Sicherheitsfokus dann besonders gut. Vor allem, wenn ihr so neurotisch seid wie ich.
Ihr bekommt exklusiv einfach 15% auf euer erstes Saily eSIM Datenpaket. Ladet euch dafür die Saily App runter und gebt beim Checkout den Code TRASHOLOGIN, alles groß geschrieben, an. Oder geht einfach direkt zu saily.com/TRASHOLOGIN und alle Infos dafür gibt's auch in den Shownotes. Und damit geht's zurück zur Folge. Das ist TRASHOLOGIN. Der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren und dir anhand von Forschung und Theorien erklären, warum genau die KandidatInnen, die du am allerschlimmsten findest, dir vielleicht ähnlicher sind, als du glauben würdest.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten 10 Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung und Autorin.
Heute haben wir eine Special-Folge zu Die Verräter.
Let's go!
Ihr Lieben, ihr habt es am Let's Go gehört. Wir haben einen Special Guest, den wir schon angekündigt haben. Und ich glaube, die Stimme, die ist so außergewöhnlich. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr schon am Let's Go erkannt habt, wer das ist. Falls nicht, sage ich euch es jetzt. Es ist Philipp Fleiter.
Ist es nicht Anja Rütze? Ich habe nämlich in den Kommentaren gelesen, als ihr einen Special Guest angekündigt habt, das ist Anja Rütze. Fast.
Ihr seid beide mindestens gleich witzig.
Ja, ich liebe Anja. Also die ist so lustig. Ich habe ja auch schon zweimal mit ihr gepodcastet. Aber jetzt bin ich bei euch und ich freue mich sehr. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich als Kandidat in so einem Reality-Show-Podcast bin. Sonst eher von der anderen Seite. Ist interessant.
Aber da ist Verräter auch ein guter Einstieg, oder?
Es ist der perfekte Einstieg. Also ich habe mal scherzhaft gesagt, es gibt zwei Formate im deutschen Fernsehen, die ich unbedingt machen will. Das ist Die Verräter und Naked Attraction, nein, Die Verräter und Let's Dance. Und eins auf der Bucketlist habe ich schon mal abgehakt.
Die würde ich auch machen.
Mhm.
Okay, ich wollte gerade schon fragen, wenn das hier der Anfang ist, was kommt dann als nächstes? Der Dschungel?
Nee.
Also ich muss ehrlich sagen, ich würde den Dschungel gerne machen für mich selbst. Also um zu gucken, ob ich das kann. Ich würde die Prüfungen auch gerne machen und überhaupt so diese Belastung, so um selber an meine Grenzen zu gehen. Aber ich würde das nicht im Fernsehen machen wollen, weil ich glaube, karrieretechnisch ist das einfach nicht so ein ganz smarter Schachzug so. Weil das, was ich mache, ist ja schon meistens einigermaßen seriös. Und ich glaube, da tust du dem im Dschungel jetzt nicht unbedingt einen Gefallen. Was jetzt kein Diss gegen den Dschungel ist, aber so in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ich glaube, da hast du recht. Gibt es denn irgendwelche anderen Formate, die du so sonst noch machen würdest? Also außer Die Verräter und Let's Dance?
Es kommt immer so ein bisschen darauf an, mit wem und in welcher Konstellation. Ich habe jetzt neulich meine Freundin Sandra und meinen Kumpel Marc gesehen in so einem Amazon-Format. Ich weiß aber leider nicht, wie das heißt. Da mussten die so Escape Rooms lösen. Mhm. Und das fand ich cool. Da hätte ich zum Beispiel auch Bock drauf. Aber so alles, was jetzt sehr viel mit Rambo, Zambo und Konfro zu tun hat, weiß ich nicht. Sehe ich mich jetzt nicht so drin.
Mhm. Hast du das Gefühl, das könntest du, oder bist du dafür auch zu zart beseitet?
Ich glaube, ich könnte das schon, aber die Frage ist, was das mit mir macht. Und da habe ich, glaube ich, nicht so viel Lust drauf. Also ich habe jetzt bei Die Verräter gemerkt, dass das doch etwas ist, was wesentlich krasser ist, schwieriger ist und auch emotional anstrengender, als ich vorher gedacht hätte. Ich habe das komplett unterschätzt, das Format. Ich glaube, wir alle. Und da ist eben die Frage, ob man da noch mehr an diese Grenzen gehen muss. Und ich mag mich auch einfach nicht mit Menschen umgeben, die mich stressen und die Negativität in mein Leben bringen. Also da müsste das schon sehr gut bezahlt sein. Dann könnte ich mir das überlegen.
Aber wir müssen mehr davon hören.
Ja.
Was das alles mit dir gemacht hat.
Ja, dafür sind wir hier.
Dafür sind wir hier. Falls ihr Philipp noch nicht kennt, ich habe eine ganz kurze Vorstellung noch geschrieben.
Gerne.
Eigentlich kennt man dich. Vor allem, wenn man diese Verräterfolgen gesehen hat, dann wisst ihr genau, wer Philipp ist. Aber trotzdem, ich gebe euch nochmal einen ganz kurzen Hintergrund. Philipp Fleiter war eigentlich ganz lange Radiomoderator und hat dann, als True Crime einen Hype hatte, hat er auch einen Podcast gestartet, nämlich Verbrechen von nebenan, wo es um Verbrechen aus der Nachbarschaft geht. Und der, habe ich das Gefühl, ist total schnell, total durch die Decke gegangen, so dass du jetzt professioneller Podcaster bist und auch bei Sky Sachen moderierst.
Mhm.
Ich habe leider kein Sky, deswegen musste ich das recherchieren. Ich habe das noch nie gesehen, aber da bin ich ganz gespannt. Das ist ja ein Riesending. Also du hast den Step von Podcast zu TV, hast du vorher schon geschafft.
Mhm.
Und du hast auch noch einen zweiten Podcast, und zwar dieser eine Moment. Wir haben natürlich alles verlinkt, denn wir haben schon im Vorgespräch gesagt, du hast so eine schöne Stimme, die ist so beruhigend. Leider ist für mich True Crime immer zu spannend. Wenn das für euch nicht der Fall ist, hört mal da rein. Stellt mal vor, Philipp kann euch in den Schlaf begleiten. Das ist ein bisschen mein Traum jetzt.
Oh, danke schön. Eine ganz süße Vorstellung. Ich würde sagen, am Anfang eine kleine Korrektur.
Also, okay, bitte.
Ja, weil du gerade gesagt hast, True Crime Hype. Ich glaube, das war 2019 noch nicht. Das fing da gerade so an, weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, also meine Idee dahinter war gar nicht unbedingt, dass ich selbst einen Podcast machen wollte, sondern ich habe nach Podcasts gesucht in dem Bereich. Und damals, 2018, als ich das erste Mal geguckt habe, gab es nur Zeitverbrechen und so 2-3 Hobby-Podcasts. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht so schwer sein, einen Podcast zu machen. Und so bin ich da reingerutscht, also eigentlich eher als Konsument, da war jetzt kein Masterplan dahinter. Und dann fing es natürlich alles an, du hast es gerade gesagt, ging relativ schnell. Und ja, seitdem ist es mein Job und ist immer noch irgendwie verrückt zu sagen, ich bin jetzt vom Beruf Podcaster und Autor und Moderator und was da so alles noch dran hängt. Also ja, ist wild.
Spannend.
Total. Und ist es dein Traumjob? Was würdest du sagen?
Absolut. Absolut. Also ich habe das Glück, dass ich immer schon Sachen machen durfte, die ich wollte, also beruflich machen durfte, die ich wollte, immer Jobs gehabt habe, die mir Spaß gemacht haben. Radio hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich vermisse es auch heute noch teilweise. Aber das jetzt machen zu dürfen, ist das Tollste von der Welt. Auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, es gibt natürlich Seiten, die einen nerven, weil Leute ja immer sagen, boah, das ist ja dein Traumjob. Ist es auch, aber auch ein Traumjob kann nerven. Also ich möchte jetzt nicht rumleiden, aber einfach nur, ich werbe für ein realistisches Bild. So, ne? Es ist halt viel Arbeit. Du opferst viel dafür, du opferst Privatleben dafür. Es sind teilweise auch wirklich Freundschaften kaputt gegangen. Jetzt nicht unbedingt wegen des Podcastens an sich, sondern wegen dem, was damit dazukommt. Ich bin bei vielen Geburtstagen nicht dabei, bei vielen privaten Feiern nicht dabei. Das ist schon was, was man opfert, aber ich finde, es lohnt sich eben auch sehr, weil es ein ganz toller Beruf ist und ich darf jeden Tag was machen, was ich liebe und tolle Leute treffen. Deswegen ist es schon super, so wie es ist.
Können wir so mitgehen, ne?
Das klingt hervorragend. Mhm. Kann ich absolut mitgehen. Ja, es ist, ich würde sagen, es ist doch auf jeden Fall unser Traumjob. Philipp, du bist bei Die Verräter 2026. Ich glaube, bist du der erste Podcaster gewesen? Ja, ne?
Ja, ich bin der erste Podcaster.
Du hast die Tür für uns geöffnet, ja. Philipp.
Das war der Plan.
Danke dir.
Ja, ich ist wirklich wild. Also es ist immer noch für mich so, dass ich dann, wenn ich das jetzt gesehen habe und denke so, boah, dieses Schloss, wie krass. Und dann fällt mir aber erst im zweiten Gedanken ein, ach, du warst da ja auch. Also es ist wirklich, fühlt sich immer noch ein bisschen surreal an.
Das glaube ich. Wir haben ein paar Fragen über die Anfrage und den ganzen Prozess. Wir fangen natürlich, wir sind ganz strukturiert immer, wir wollen ganz vorne anfangen. Wie ist es abgelaufen? Wurdest du angefragt oder hast du dich beworben?
Nee, ich wurde angefragt und zwar relativ früh. früh für die Staffel. Ich glaube, das war ein halbes Jahr vorher, dass die Anfrage kam. Und ich weiß noch, dass ich, als die erste Staffel damals lief in Deutschland, ich zu meiner Managerin gesagt habe, wenn es ein Format gibt, wo du mich bitte reinbringst, dann ist es die Verräter. Und dann kam diese Anfrage letztes Jahr, irgendwann Anfang letzten Jahres. Und ich habe sofort gesagt, machen wir. Also vollkommen egal, wenn ich da einen Euro für kriege, mache ich. Also sagt ihnen das von RTL nicht, dass ich es für einen Euro machen würde, aber wir machen es auf jeden Fall. Und dann mussten wir logistisch ein bisschen was hin und her schieben mit Tourterminen und so. Das war ein bisschen kompliziert, aber wir haben alles dafür getan und dann hat's geklappt. Und ich musste dann ja, anderthalb Jahre lang meine Klappe halten, weil es ja letztes Jahr schon abgedreht worden. Ich durfte natürlich im Vorfeld keinem was davon erzählen. Ich durfte nach dem Dreh niemandem was davon erzählen. Ich habe mir offiziell dann letztes Jahr irgendwann eine Social-Media-Pause genommen. Also ja, du musst da das alles geheim halten und das ist mir natürlich schon ein bisschen schwer gefallen, ehrlicherweise.
Okay, aber der Brief kam so im Januar, Februar?
Ist nicht so der Hogwarts-Brief, war schon
ja, weil ich war, genau. In meinem Kopf ist es der Hogwarts-Brief und damit ich auch weiß, wann ich warte.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau, Januar, Februar, irgendwann Anfang des Jahres, könnte auch März oder so gewesen sein. Also es war auf jeden Fall relativ weit vorher und deswegen, ich habe gar nicht gezögert.
Okay. Okay, da weiß ich Bescheid.
Und Philipp, wie hast du dich dann vorbereitet? Hast du dich überhaupt vorbereitet?
Ja, also ich hatte ja schon Staffel 1 und 2 sowieso gesehen, privat. Ich habe mir dann Staffel 3 nochmal angeguckt. Mhm. Ich habe jetzt aber nicht irgendwie alle anderen Versionen angeschaut, UK oder Belgien oder Holland, wie das manche von den anderen gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, so sehr kann ich mich nicht vorbereiten, weil du weißt nicht, was auf dich zukommt, du weißt nicht, welche Leute dabei sind. Aber klar, ich habe mir natürlich vorher schon eine gewisse Art von Taktik überlegt, zumindest für den Anfang. Und kurz vorher habe ich dann echt nochmal Muffensausen gekriegt, wie man sagt, weil mir dann klar geworden ist, ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt. So.
Wow. Was war die Taktik, die du dir am Anfang überlegt hast?
Die Taktik war für mich erstmal schön go with the flow und Kopf unten halten, weil man hat ja in Staffel 3 gesehen bei Timon Krause, es ist gar nicht so schlau, wenn du da rumrennst und sagst, ich beschäftige mich beruflich mit Lügen, ich enttarne jeden Lügner, weil dann wirst du nämlich in der ersten Nacht ermordet. Und deswegen war für mich klar, ich werde da überhaupt nichts von True Crime erzählen, wenn mich nicht irgendwer drauf anspricht, sondern ich habe da schön gesagt, ja, ich mache einen Podcast. Und ich glaube, die erste, die es dann geblickt hat, war dann irgendwann Tine, aber auch nur, weil ich es ihr erzählt habe. Also die wussten alle nicht, wer ich bin und die Taktik ist, glaube ich, ganz gut aufgegangen. Nachhinein, klar, ich hätte bei manchen Sachen mehr nach vorne gehen können. Also Mareike zum Beispiel war direkt mein erster Verdacht. Auf der anderen Seite, wenn ich das als erster ausgesprochen hätte, wäre ich auch sofort weg gewesen. Also muss man ja immer überlegen, was dann schlauer ist. Und das war somit das Einzige, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte nicht als erster rausfliegen.
Wieso war Mareike dein erster Verdacht?
Aus zwei Gründen. Zum einen habe ich versucht, das so ein bisschen von der Produktionsseite her zu betrachten. Also wem traue ich das zu? Weil du musst ja auch die Kapazitäten dafür haben. Du musst es psychisch durchstehen und du musst jemand sein, dem man es eher vielleicht nicht zutraut. Mhm. Deswegen war zum Beispiel Max für mich am Anfang raus, weil der für mich viel zu obvious war. So Pokerface, Bad Boy des Fußballs. Das wäre mir jetzt vom Gedankengang her zu obvious gewesen. Und wir haben am allerersten runden Tisch, wo die Verräter ernannt worden sind, wo Sonja ja rumgeht und uns antippt, saß ich rechts neben Mareike. Also Mareike war, glaube ich, zwei Plätze links von mir. Neben mir saß Marcel, dann kam Tine, dann kam Mareike. Und Sonja ist ja so ganz langsam rumgeschritten und wir haben alle diese Augenbinden auf und bekommen nicht mit, was passiert. Und ich habe es links neben mir rascheln gehört.
Ah.
Und es konnten nur die drei sein. Marcel hatte irgendwie normales T-Shirt an, was nicht raschelt. Tina hatte irgendwas Dickes an, was nicht raschelt. Und Mareike hatte einen Seidenmantel an. Das heißt, für mich war klar, wenn das ein Rascheln war, war das Mareike. Und das war so meine allererste Spur. Aber im Laufe des Spiels bin ich dann auch immer wieder davon abgekommen. Aber sie war tatsächlich mein allererster Verdacht.
Voll die gute Spur. Und ich glaube auch, dass das genau die Logik dahinter ist, ne? Dass es schlau ist, Leute zu Verrätern zu ernennen, denen man das nicht zutraut. Und eine etwas ältere Frau, der schreiben wir ja so viel Wärme zu, dass wir der so schnell vertrauen. Ich finde, am krassesten sieht man das in dieser Staffel bei Anka, die ja so überhaupt nicht zulassen will, selbst als sie wählt, dass Mareike eine Verräterin sein kann. So süß. Und ich finde, letzte Staffel hat das auch schon mit Motzi funktioniert.
Ja, und das war auch mein Gedankengang. Ich habe so gedacht, Mareike ist die Motzi. Die hat keiner auf dem Zettel. Die ist gut gelaunt. Die ist mit jedem gut. Und die ist so ein toller Mensch. Ich liebe Mareike. Sie ist so witzig, so klug. Aber eben dieser Gedanke, wie würden das die Produzenten machen, kann einen auch verwirren. Weil der hat mich zum Beispiel sehr stark zu den Zwillingen geführt. Weil ich gedacht habe, wenn ich Produzent wäre, würde ich definitiv eine von den beiden Zwillingen zur Verräterin machen, damit die Zuschauer sehen, wie sie dann irgendwann ihre Schwester über Bord wirft. Ja, also da würde ich als Zuschauer denken, sowas will ich sehen. Und das hat meinen Verdacht in die Richtung verstärkt. Also das damit kannst du auch völlig falsch liegen. Aber ich habe irgendwie versucht, das so von der Seite aus zu betrachten.
Das ist ja nochmal eine ganz spannende Metaebene. Von der haben wir eigentlich ja gar nichts mitgekriegt. Also als Zuschauer kriegt man davon gar nichts mit, ne? Das schneiden, also wenn ihr das sowas äußert, so, ich denke drüber nach, wen ihr wählen würdet, schneiden die jetzt wahrscheinlich raus, ne? Aber das ist ja total spannend. Das muss man natürlich bedenken, ne? Also ich finde Ann-Kathrin ganz toll, aber wenn ich jetzt die Produktion wäre, hätte ich sie zum Beispiel ja auch nicht zur Verräterin gewählt. Die wäre für mich ganz klar raus gewesen.
Ja, ja, also das hat sich relativ schnell für mich rauskristallisiert, dass da zwei Personen im Cast waren, bei denen ich mir ganz sicher bin, dass die nicht lügen können, also wirklich nicht lügen können, weil die das nicht durchstehen würden, und das waren Anka und Kati. Also bei denen, das waren meine Safe Places auf eine Art, weil ich wusste, denen kann ich vertrauen, da wird nichts passieren. Ich war zwischendurch bei Anka verwirrt, ob ihres Verhaltens, ob ihres Wahlverhaltens, und weil sie auch am runden Tisch immer wieder gesagt haben, ich weiß es, und wenn du gefragt hast, warum weißt du es, sagt sie, ich weiß es einfach, und das habe ich nicht verstanden, also da habe ich mich zwischenzeitlich halt gefragt, ich glaube, ich habe dann auch irgendwann sie ein Werkzeug genannt, weil ich das nicht verstanden habe, wo das herkam und auch ihre Verhaltensänderungen, die sie dann manchmal hatte, sie ist ja dann umgeschwenkt vom einen auf den anderen, aber so im Großen und Ganzen wusste ich immer, die kann keine Verräterin sein.
Mhm. Bei den Zwillingen, du hast gerade gesagt, du hattest die auf dem Schirm. Mhm. Hat sich Nina für dich aber denn wie eine Verräterin verhalten?
Das ist eine schwierige Frage. Also man kann natürlich einerseits sagen, jemand, der so emotional ist, muss eigentlich loyal sein. Aber ich will es mal so formulieren, die beiden haben das Spiel für uns alle nicht einfacher gemacht. Auf vielen Ebenen. Und
erzähl uns alles davon.
Naja, einiges davon hat man gesehen, das kann man sich denken, was es einfach auch psychisch war, mit so jemandem zu spielen, der sofort an die Decke geht, der sofort persönlich wird, und da sind nur Bruchteile von dem gezeigt worden, was passiert ist, und eben auch spieltaktisch, weil ich immer diesen Gedanken habe, da ist irgendwas. Versteht ihr, was ich meine? Also das hat mich die ganze Zeit beschäftigt, weil ich dachte, irgendwie haben die da von der Produktion doch bestimmt, also ich bin von diesem Gedanken nicht losgekommen, dass da irgendwie was faul sein muss. Und ehrlicherweise, wenn ich jetzt einen Zwillingsbruder hätte und wir würden beide für ein Format angefragt und wir wissen beide voneinander, dass wir angefragt werden, weil wir werden ja zusammen angefragt, natürlich spreche ich mit der Person vorher Sachen ab. Also es kann mir niemand erzählen, dass du, wenn du weißt, dass du zu die Verräter gehst, dass du diesen Vorteil nicht nutzt, dass du irgendwelche Zeichen vereinbarst, hier zwinkern links, ich bin loyal, zwinkern rechts, ich bin Verräter. Also kann mir keiner sagen, weiß ich nicht, ob meine Schwester Verräterin ist. Dementsprechend, also das hat mich schon ein bisschen verwirrt, das hat das Spiel nicht unbedingt einfacher gemacht.
Die hätten ja sogar abmachen können, dass sie den Gewinn teilen.
Zum Beispiel.
Und sich das ehrlich sagen oder so, ne?
Ja,
wenn eine Verräterin ist.
Also ich will nicht unterstellen, dass es so war, aber wenn ich ein Zwilling wäre, dann hätte ich so gemacht.
Ja, stimmt.
Hätte ich selbst auch gemacht.
Genau, weil ich habe gerade gedacht, was bringt einem Zwinkern? Die sagen einem ja, was sie sind, und dann kann es ja immer noch eine Lüge sein, selbst wenn man zwinkert. Aber klar, wenn man das vorher zum Beispiel abgesprochen hätte, dann durchmischt das ja das ganze Spiel.
Und du hast doch immer einen Verbündeten, das ist doch das Beste, was dir im Spiel passieren kann.
Ja, das stimmt.
Hast du es bei Gabriel und Ann-Kathrin auch gedacht, weil die ja auch so eng befreundet sind?
Das ist ganz witzig, ich glaube, das hat man im TV auch nicht gesehen. Ich war ja im Auto mit Ralf, mit Anja und Anka. Und wir haben waren ja mit die Ersten, die aufs Schloss gefahren sind. Und dann musst du halt vorher im Wald so ein bisschen warten, bis du losfährst. Und wir haben im Auto uns überlegt, wer könnte noch alles dabei sein. Und ich wusste, warum auch immer, dass Mareike dabei ist. Ich hatte so ein Gefühl. Ich habe gedacht, da ist irgendwie jemand im Cast aus der Kategorie, ne, Kindheit von früher. Irgendwie hatte ich so ein Gefühl, dass da Mareike Amado steht. Und ich habe so mit Anka rumgescherzt und habe zu ihr gesagt, so ja, ist garantiert doch einer von der Kelly Family dabei. Und sie meinte zu mir, na, aber nicht Gabriel, das ist mein bester Freund. Wir waren vor 2 Tagen noch zusammen im Urlaub. Niemals, das wüsste ich. Der dreht ein anderes Format. Und man sieht ja dann auch, wie ihr alles aus dem Gesicht fällt, als sie ihn dann sieht. Die wusste das nicht. Er wusste schon, dass sie da ist, ja.
Ach so, er hat ihr das nicht gesagt?
Er hat ihr das nicht gesagt. Und das war für mich so, Notiz, Gabriel kann verdammt gut lügen. So. Mhm.
Oh. Und Anka nicht.
Anka nicht. Und
Anka,
genau.
Anka nicht. Ja. Ich wäre Anka, Franzi, wenn wir dabei wären. Ich hätte dich sofort angerufen.
Ich wäre sofort Anka.
Das könnte ich gar nicht.
Oh Gott, wir manifestieren hier gerade, dass die uns nicht zu Verrätern annennen, falls wir eingeladen würden. Das dürfen wir nicht machen. Ich kann super gut lügen.
Aber Philipp, du hast gerade schon angesprochen, ich muss noch mal kurz dahin zurückschenken, dass es das auch schwierig gemacht hat für euch, dass auch Leute dabei waren, die das so sehr persönlich genommen haben und auch so sehr persönlich geworden sind.
Ja.
Das war für mich, also ich glaube für uns beide, ne, beim Zugucken, ich war auch schon ein bisschen schockiert, weil das war, hatte ich das Gefühl, auch in den vorherigen Staffeln schon ja auch so eine Grenze, die eigentlich nicht überschritten wurde.
Deswegen war es mir so wichtig, diese Grenze zu setzen, weil ich denke, das ist ein Spiel zum einen, das hat da überhaupt nichts verloren und zum anderen, ich weiß ja, auf welche Situation du jetzt anspielst, ging um den runden Tisch und um da, wie Anka angegangen wurde, der ging es so schlecht, die war so am Weinen und wie kann man dann da so reinhauen in dem Wissen, dass das den anderen verletzt, weil wir haben uns ja hinter den Kulissen kennengelernt und alle wussten, dass das für die beiden voll der Struggle ist, weil dauernd immer Medien berichten, dass die beiden ein Paar sind. Beide sind aber vergeben. Und es ist natürlich nicht geil, wenn du immer wieder Gerüchte hörst, dass du was miteinander hast, obwohl du einfach nur beste Freunde bist. Also das Problem war allen bekannt.
Boah, ist das gemein.
Und dann da so reinzugehen, ist einfach eklig. Und ich war ehrlich gesagt überrascht, dass ich der Erste war, der was gesagt hat. Da ist ja Max auch noch mit eingestiegen, glücklicherweise. Aber dass nicht alle sofort gesagt haben, warte mal, das geht gar nicht.
Ich war eigentlich überrascht, dass überhaupt jemand was gesagt hat. Also nicht, weil ich das nicht gehofft hätte, sondern das wissen wir ja aus der Psychologie, ne, dass in so Situationen, wo Leute so perplex sind, wo sie erstmal nicht wissen, was sollen wir machen, dass dann oft niemand was sagt. Ne? Also so ein bisschen dieser Bystander-Effekt, der sagt vielleicht ein paar Leuten was. Dass, wenn ganz viele, also auch je mehr Leute drumherum stehen, desto niedriger wird oft die Chance, dass jemand was sagt, weil alle zu den anderen Leuten gucken. Und wenn keiner was sagt, man dann denkt, okay, vielleicht ist das jetzt hier keine Situation, wo man was sagen sollte. Deswegen war ich total beeindruckt, haben wir auch lange darüber gesprochen im Podcast, dass du direkt so da reingegangen bist und dass du, also vielleicht war es auch der Schnitt, aber du hast ja nicht mal eine Sekunde gezögert und hast sofort dieser Sache einen Riegel vorgeschoben. Und ich glaube, das hat es dann auch für Max leichter gemacht. Wenn eine Person den Anfang macht, macht es für die anderen Leute auch einfacher, dann einen Riegel davor zu schieben und einzusteigen. Aber da war ich sehr froh um die Situation.
Vielen Dank. Ich habe auch ganz viel Post dazu bekommen irgendwie, also Nachrichten und so. Habe ich mich sehr drüber gefreut, aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Das war in dem Moment einfach, es ist sofort aus mir rausgekommen, weil ich auch so schockiert war. Also es ist ja nicht so, dass sich dieses Verhalten nicht vorher schon abgezeichnet hätte, aber dann dieser Ausbruch war dann halt wirklich eine Spur zu drüber und da habe ich mich dann irgendwie vor Anka geschmissen und man muss ja für den Hintergrund wissen, sie hat mich ja vorher auch noch verdächtigt, so, ne? Also Anka hat ja auch irgendwie gesagt, sie glaubt, dass ich ein Verräter bin. Aber es hat halt in dem Moment dann nichts mehr mit dem Spiel zu tun, weil es einfach persönlich und es muss halt nicht sein, finde ich.
Mhm. Absolut. Ja. Hast du irgendwie eine Erklärung, warum das bei manchen Leuten so verschwommen ist, also so komplett verschwommen ist, die Grenze von Spiel und
privat?
Und privat?
Es ist einfach eine wahnsinnige psychische Belastung. Du bist in diesem Spiel 24/7. Du hast keine Möglichkeit, groß das zu reflektieren. Ich meine, klar bist du dann irgendwie abends auf dem Hotel, aber dann kreisen deine Gedanken natürlich auch darum. Und selbst in der Zeit, wo nicht gedreht wird, musst du ja aufpassen, wie du dich verhältst. Ja, also irgendwie in den Pausen oder so. Wenn du dich da zurückziehst und schläfst, weil du müde bist, sagen alle, oh, der hat wenig Schlaf gekriegt, das ist bestimmt ein Verräter.
Ach, krass.
Das heißt, ne, der war bestimmt nachts im Konklave und deswegen ist der jetzt so müde. Das heißt, du bist die ganze Zeit nur auf Senden. Das ist wahnsinnig anstrengend. Du bist mit Leuten zusammen, die du vorher nicht kanntest. Also ich kannte gar keinen aus dem Cast vorher. Und das ist natürlich einfach nervlich belastend und dann kommt eben dieses Spiel dazu, dass du keine Ankerpunkte hast, dass du keine Menschen hast, wo du dich fallen lassen kannst. Glücklicherweise hatte ich das dann irgendwann, weil ich mir bei manchen dann sicher war, dass sie eben mich nicht anlügen. Aber das ist schon wahnsinnig hart und da haben wir, glaube ich, alle von uns sind da manchmal über diese Grenze gegangen und haben vergessen, dass es ein Spiel ist, mich eingeschlossen. Weil natürlich, wenn dir jemand sagt, den du magst, du lügst. Ich weiß, dass du lügst. Du hast das und das gemacht. Du hast Ralf unterbrochen. Deswegen bist du ein Verräter. Das macht was mit dir. Das ist dann kein Spiel mehr. Das fühlt sich scheiße an. Und dann reagiert man vielleicht auch laut oder emotional oder so. Und das war auch ein Teil des Spiels, den ich total unterschätzt habe. Also ich habe da wirklich Menschen brechen sehen auf eine Art. Und das ist mir wahnsinnig nahe gegangen. Also es haben viele Menschen sehr viel geweint und das ist schon belastend irgendwie. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Und diese Distanzierung, die ich mir selber vorgenommen habe, die ist mir auch schwer gefallen. Also immer zu sagen, nein, das ist ein Spiel. Aber wenn jemand weint und wirklich traurig ist, dann ist es ja nicht mehr gespielt.
Mhm. Ne? Nee, überhaupt nicht. Kannst du da ein paar Gefühle benennen, die du da gefühlt hast? Also du sagst belastend.
Also extrem kräftezehrend. Emotional kräftezehrend. Dann ist dieses Gefühl, ich nenne das jetzt mal erhöhte Wachsamkeit. Du hast so ein bisschen das Gefühl, du bist so das Kaninchen, was so übers Feld muss und oben fliegt der Habicht her.
Das ist auch Angst,
weil, ne? Ja, es ist auf eine Art auch Angst. Also nicht wirklich Angst im Sinne von, ich habe jetzt Angst vor den Verrätern, aber du kannst ja wirklich niemandem vertrauen. Du weißt nie, was als nächstes kommt. Also ich wusste nicht, dass ich da abends auf einmal auf einem Friedhof sitze. Das wird dir ja vorher auch nicht gesagt. Das heißt, dieses Spiel bietet so viele Überraschungen und Wendungen. Und das ist so eine, vielleicht so ein Zustand ständiger Alarmbereitschaft, so kann man es vielleicht nennen. Und das ist, glaube ich, das, was so stresst. Und auf der anderen Seite war ich auch die ganze Zeit erfüllt von einer großen Dankbarkeit, Teil dieses Ganzen zu sein. Jeden Morgen, wenn wir auf das Schloss gefahren sind, hätte ich am liebsten geheult, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, du fährst jetzt wieder auf dieses Schloss, du hast einen weiteren Tag überlebt. Es ist dieses Schloss, was du immer im Fernsehen gesehen hast und jetzt bist du selber drin. Also es war so eine ganz seltsame Mischung der Gefühle.
Was ein Cocktail, ne? Und ja, dann, total. Wenn du angegriffen wurdest, wahrscheinlich auch so ein bisschen Wut, habe ich eben rausgehört, ne? Und dann Trauer, oh Gott.
Ja, Wut und manchmal eben auch so dieses, warum, was soll das jetzt, wo kommt das her?
Überraschung.
Ne, genau. Ja. Also auch bei Handlungen, zum Beispiel als da Marcel rausgeschmissen wurde, da bin ich auch richtig sauer gewesen, weil die dem ernsthaft vorgeworfen haben, der ist so ruhig, der war die ganze Zeit so ruhig und Marcel ist einer der nettesten Menschen aus diesem ganzen Cast gewesen, aber das war halt kein Lauter. Ja. Der hat sich nicht aufgedrängt. Wenn du dich mit ihm unterhalten hast, war der total lieb, hat super viele Fragen gestellt. Ich habe tolle Gespräche mit ihm geführt. Und dann wird ihm vorgeworfen, dass der so laut ist. Das ist so, als hätten die gesagt, Philipp, du hast eine Brille auf, deswegen bist du ein Verräter. Ist genauso random. Und das hat mich dann auch manchmal sauer gemacht.
Okay, krass. Aber wirklich, wenn wir jetzt die Basisemotionen angucken, die ganze Palette.
Alles.
Hast du irgendwas gemacht, um das zu regulieren, um dich zu regulieren?
Ich habe versucht, abends auf dem Hotel nicht an das Spiel zu denken. Hab gelesen zum Beispiel. Ja, das war eigentlich alles, was man machen konnte. Also sich einfach versuchen zu sammeln. Du bist ja dann auch sehr von der Außenwelt abgeschottet. Das heißt, du kannst mal nicht eben FaceTime mit der besten Freundin und der alles erzählen. Du bist da sehr allein mit deinen Gedanken. Und das macht es eigentlich auch schwieriger. Und ich habe auch, wie Gabriel, so ein Notizbuch geführt und habe mir dann zu jedem Tag was aufgeschrieben, was mir aufgefallen ist. Ich hatte nur leider das Problem, dass ich mir die runden Tische nie merken konnte. Ich habe dann immer versucht, mir zu merken, wer wen aufgeschrieben hat. Das ist mir dann bei zwei Leuten gelungen und den Rest hatte ich schon wieder vergessen. Also ab dem Moment, wo wir vom Tisch aufstehen, puff, Festplatte gelöscht. Aber habe dann so versucht, meine Gedanken niederzuschreiben und habe gelesen, um runterzukommen, weil sonst bist du wirklich 24 Stunden in diesem Alarmbereitschaftsmodus. Ich glaube, wir haben auch alle nicht besonders gut geschlafen in der Zeit.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde es auch so krass vom Fernseher, also von unserer Perspektive aus, ne? Da habe ich mir schon auch die ganze Zeit gedacht, es ist doch ein Spiel, was ist mit euch? Entspannt euch doch mal. Aber ich glaube, wenn man dann einmal kurz drüber nachdenkt, wie sehr es schon eskalieren kann, wenn man mit der Familie Monopoly spielt.
Zum Beispiel.
Ja, oder Werwolf.
Oder Werwolf, das ist ja nur so ein ganz kleiner Rahmen, ne? Und da wird's ja schon total persönlich, wenn man sich denkt, wie kannst du als Person, die mir eigentlich wohlgesonnen ist, jetzt diese Hotels von mir wegkaufen bei Monopoly? Und das macht einen schon ganz, ganz aufgebracht. Und wenn man sich dann vorstellt, man ist da wirklich in dieser Welt 2 Wochen drin, wow.
ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, unter diesen extremen Bedingungen, wie schnell dann auch Beziehungen zueinander entstehen und auch Freundschaften zueinander entstehen. Das heißt, du hast da Menschen drin, die du so sehr ins Herz geschlossen hast in dieser kurzen Zeit, weil du eben so viel Zeit miteinander verbringst, weil du in diesen Extremsituationen bist. Und wenn so eine Person sich dann gefühlt gegen dich in Anführungsstrichen wendet, dann tut das natürlich weh. Das fühlt sich an wie Verrat. Es ist Teil des Spiels. Also zum Beispiel Max hat sich nachher auch bei mir entschuldigt, wo ich gesagt habe, du brauchst dich für gar nichts zu entschuldigen. Du hast das Spiel gespielt und du hast es geil gespielt. Und so zwischen uns ist alles cool. Ich mag den wahnsinnig gerne immer noch. Da hat sich nichts dran geändert. Also ich glaube, ich bin niemandem böse, der das Spiel gespielt hat, weil das ist Teil des Ganzen. Wo ich halt für mich eine Grenze setze, ist, wenn du unnötig persönlich oder beleidigend wirst, das nehme ich dann schon persönlich so, aber fürs Spiel spielen kann ich keinem sauer sein, also jetzt im Nachhinein, aber natürlich in dem Moment denkst du so, wow.
Krass.
Total. Aber trotzdem wolltet ihr alle Verräter sein, bis auf Kathi.
Ja. Och, Kathi, Schatz, das ist, ja, aber das ist Kathi, das ist Kathi. Sie ist so ein Herz von einem Mensch. Ich muss wirklich mal eine Lanze für sie brechen, weil ich so viele gemeine Kommentare gelesen habe. Sie macht manchmal Sachen, über die sie nicht nachdenkt. Das weiß sie aber auch. Also, und sie ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen emotional, zu emotional für dieses Spiel gewesen. Aber ja, das war klar, dass sie das nicht sein kann. Und für mich war eher so aus der Perspektive, ich habe das Spiel mehr unter Kontrolle, wenn ich Verräter bin. Das ist das eine, die Chancen zu gewinnen sind höher. Und für mich der wichtigste Punkt, du weißt, wer wer ist. Ne, du weißt, auf welche Leute du dich verlassen kannst und bei welchen du vorsichtig sein musst. Und das wüssten wir als Loyale ja eben nicht. Im Nachhinein, jetzt wo ich das Spiel gespielt habe, bin ich so froh, dass ich kein Verräter geworden bin. Gucken. Weil es war sowieso schon der Mindfuck des Jahrtausends. Und wenn ich dann noch die ganze Zeit hätte lügen müssen, puff, also war gut so, wie es kam. Also deswegen alles richtig so, wie es passiert ist. Aber ich habe vorher gedacht, oh, Verräter wäre schon geil. Jetzt denke ich so, nö, war okay, so wie es war.
Kann ich so gut nachvollziehen, dieses Gefühl von so, dann hast du wenigstens die Kontrolle und bist nicht so diesem Unwissen so ausgeliefert. Philipp, du hast das ja gerade schon ein paar Mal so angesprochen, über die Hintergründe. Und wir fragen uns natürlich alle seit Wochen, wie genau läuft das da eigentlich ab? Und jetzt, wo wir dich hier haben, wir müssen das wissen. Wie genau funktioniert das? Wie ist so ein Drehtag? Wir haben irgendwie gemutmaßt, ach, vielleicht geht es so von 9 bis 4 oder so. Und dann gehen alle nach Hause. Wie genau läuft das ab?
Okay, wir lagen sehr falsch, höre ich an dem Lachen.
Also, ich will jetzt nicht zu viel von der Magic wegnehmen und so und nicht zu viel gossipen, aber 9 bis 4 ist sehr optimistisch kalkuliert, möchte ich mal sagen. Du kannst das ein bisschen davon ableiten, von dem, was man im Fernsehen sieht. Also, es ist ein absolutes Schnittwunder und eine Folge sind 2 bis 3 Drehtage.
Ach, so. Oh, krass. Wow. Okay.
Ne? Also, das ist schon viel. Viel Material, was gedreht wird und das geht morgens los und an dem Tag, wo ich auf dem Friedhof um mein Leben gespielt habe, war ich, glaube ich, irgendwann nach Mitternacht wieder zu Hause.
Nein.
Also das sind schon Tage, die sind lang und die sind auch anstrengend. Das gehört aber eben auch dazu. Ich will mich da überhaupt nicht drüber beklagen. Das ist mein Job. Aber das sind schon echt lange Tage und das führt natürlich auch dazu, dass du vielleicht ein bisschen dünnhäutiger irgendwann wirst, weil es wahnsinnig anstrengend ist.
Und wie du auch gesagt hast, als Verräter musst du dann ja noch in die Konklave.
Ja, genau das. Da haben wir dann schon Feierabend, da müssen die nochmal los.
Wir haben ganz viele Kommentare gekriegt, dass es das Konklave ist.
Ach so. Ja, stimmt, du hast recht, es ist
wir
das
sagen
Konklave. Ja?
Wir sagen das die ganze immer Zeit falsch. Ja. Also vielen Dank an die ganzen Leute.
Ja, du musst dann ins Konklave, ganz genau, ja.
Ich glaube, du hast es richtig gesagt. Wir haben es falsch gesagt.
Ich sage
es
falsch.
Okay. Ja. Jetzt kann sich jeder seine Version aussuchen. Ist doch schön.
Ich habe das am Anfang bei dir schon gehört, Philipp. Das ist mir jetzt direkt aufgefallen, als du über das Konklave gesprochen hast, dass du es richtig gesagt hast und wir nicht.
Okay.
Ja. Okay, aber okay, bis 12 geht es dann manchmal. Das ist ja wirklich lang. Wow.
Ja. Also du hast natürlich zwischendurch Breaks und so, ne, wo du auch mal dann was essen kannst und was dann alles off-camera ist. Aber auch das ist natürlich so, dass du da, habe ich ja gerade schon gesagt, immer so ein bisschen gucken musst, wie du dich mit den anderen stellst. Und dieser Switch auch so ein bisschen von aus der Reality-Welt sozusagen wieder in die normale zu kommen, ist manchmal total komisch. Weil logischerweise soll man dann eben nicht mehr über das Spiel reden, wenn man draußen ist. Also wenn die Kameras nicht mitlaufen, kann man sich ja vorstellen. Sonst könnten ja alle sich munter irgendwie abstimmen und sich gegenseitig irgendwelche Sachen verraten. Das soll ja vermieden werden. Deswegen musst du da immer so ein bisschen hin und her switchen, was auch ein bisschen anstrengend ist.
Ja. Okay, aber du darfst dann mit den anderen noch reden?
Ja, aber eben nicht über das Spiel.
Okay.
Das heißt, wir haben wundervolle Gespräche geführt zwischendurch, weil du ja auch mal so längere Wartezeiten hast, weil irgendwas aufgebaut werden muss oder so. Aber da darfst du dann eben nur über alles andere reden, aber nicht über das Spiel.
Aber das macht's ja noch komplizierter.
Ja, du lernst die Leute richtig gut kennen, ja.
Scheiße.
Ich könnte jetzt ein Enthüllungsbuch schreiben und richtig auspacken über alle, was ich natürlich nicht mache, aber du erfährst einfach auch viel über die anderen. Man öffnet sich da, man ist eh gerade so verwundbar und deswegen, man wächst da schon auf eine Art auch sehr zusammen.
Das klingt eigentlich auch schön.
Total. Ja, voll.
Wer sind die Leute, mit denen du da am nächsten warst?
Naja, ihr seid doch die Psychologin, das habt ihr doch bestimmt beobachtet.
Wir waren ja nicht in diesen Pausen mit dabei.
Das stimmt, aber vielleicht habt ihr in der Sendung ein bisschen was gesehen. Habt ihr Vermutungen? Ich weiß, es ist ein gemeines Spiel, jetzt den Spieß umzudrehen, aber...
Ich kann mich ja immer rauswinden und sagen, ich bin ja eine forschende Psychologin. Ich analysiere ja nur die Daten. Ich hab ja mit Menschen gar nichts zu tun.
Franzi, okay.
Du redest sehr positiv über Anka.
Ja. Anka ist eine absolute Maus. Die mag ich so gerne. Also Anka und Gabriel waren am Anfang so voll meine Bezugspersonen. Hat sich jetzt auch nicht so stark geändert im Laufe der Zeit. Das waren so die ersten, mit denen ich so geklickt bin. Ich habe mich mit Mareike wahnsinnig gut verstanden. Also wir telefonieren immer noch regelmäßig, gestern erst wieder. Und das
lieber ist groß.
Die ist einfach so eine Maus. Also und die ist ein Lexikon der geilen Anekdoten. Du tippst die an und dann kommen die witzigsten Geschichten aus 1982. Also es war einfach, die ist Granate. Ralf mag ich auch total gerne. Mit dem war ich in Berlin jetzt auch schon mal aus. Und tatsächlich auch Kathi und Max. Oft sind Leute dann anders, als du denkst, dass sie sind vorher, um es mal so zu formulieren.
Schön.
Ja. Spannend. Okay, und ihr schlaft aber alle im Hotel, im gleichen Hotel?
Das darf ich jetzt, glaube ich, announcen, weil Sonja das schon erzählt hat. Sonja ist die Einzige, die im Schloss schlafen darf.
Okay.
Und die Kandidaten sind in einem Hotel untergebracht, aber natürlich ganz, ganz streng getrennt voneinander, dass man sich nicht absprechen kann, dass man eben auch nicht weiß, wo der andere schläft. Dass man jetzt nicht rüberlaufen kann nachts und sagen, hallo, was ich noch kurz mit dir absprechen wollte. Das funktioniert nicht, also du wirst streng voneinander getrennt.
Okay, man könnte natürlich überall anrufen. Ne? Das habe ich gehört bei Valentina, dass sie das angeblich bei The 50 vorher gemacht hat, dass sie das alle im gleichen Hotel war und dass sie in jedem Zimmer angerufen hat, um zu gucken, wer da ist.
Ich glaube, wir hatten, muss jetzt mal gerade nachdenken, kein Telefon auf dem Zimmer. Bin ich mir sogar relativ sicher. Nee, hätte ich dann Klopfzeichen machen müssen, aber ich wusste jetzt nicht, wer im Zimmer neben mir ist. Kann auch sein, dass da irgendwer, der Produktionshausmeister schläft oder so, dann hätte es nicht so viel geholfen.
Okay, das macht Sinn. Hattet ihr denn eure Handys dabei? Dürft ihr die mit reinnehmen?
Nein.
Nee.
Darfst du natürlich nicht mit reinnehmen, nein.
Das heißt, du warst einfach 3 Wochen völlig abgeschottet von allem.
Ja.
Wow.
Das ist wirklich krass.
Weil wenn ich jetzt ein Handy gehabt hätte, hätte ich ja die Mitkandidaten irgendwie anrufen können oder irgendwie eine DM schreiben können oder so. Das hätte ja dem Spiel jetzt auch nicht wirklich was geholfen. Nee, deswegen, also du kannst auch nicht irgendwie groß was googeln oder irgendwie was nachgucken oder so.
Ja.
Okay, du hattest was zu schreiben, du hattest was zu lesen. Bist du noch spazieren gegangen oder irgendwas? Ich denke mir, so die ganzen Emotionsregulationsstrategien, die man sonst so hat, die sind ja weg.
Das ist also mir auch... das ist mir auch schwer gefallen, weil es dann so Sachen gibt, die man normalerweise immer macht, wenn man irgendwie runterkommen will, zum Beispiel in den Wald gehen.
Genau.
Das ist natürlich dann nicht drin, logischerweise. Mhm. Weil du kannst ja nicht einfach da rumrennen, dann könntest du irgendwie einen Kandidaten treffen. Das heißt, du bist schon sehr an dein Zimmer gekettet, was so einen Balkon hatte. Das heißt, du konntest dich mal in die Sonne setzen, das war schon super. Und da musst du halt dann für dich selber Strategien finden. Und das war eben bei mir irgendwie lesen und abends am Balkon sitzen so. Aber klar, auch das führt natürlich dazu, dass es nochmal stressiger ist, weil die Sachen, mit denen du normalerweise Stress regulierst zu Hause, keine Ahnung, mal ins Fitnessstudio gehen oder so, ist halt nicht drin.
Ja. Hast du dich vorher, also ich glaube, ich würde mich mit einer Psychologin treffen oder einem Psychologen, um nochmal so ein paar Strategien zu entwickeln. Hast du sowas gemacht?
Nicht auf eine strategische Art und Weise, nee. Das habe ich nicht gemacht. Aber man hat natürlich am Set psychologische Betreuung und die Psychologin, die da war, ist ganz, 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 ganz toll. Und
wir mit der arbeite ich auch. So.
Ah, ihr kennt die auch. Ja, wir sagen jetzt nicht ihren Namen, aber sie weiß, wer gemeint ist. Liebe, liebe Grüße. Ich arbeite auch immer noch mit ihr zusammen tatsächlich, weil ich so tolle Erfahrungen mit ihr gemacht habe. Und das ist vor Ort dann, wenn du möchtest, jederzeit. Aber ich habe jetzt nicht vorher mir eine Strategie überlegt. Das nicht. Aber tatsächlich, also ich habe ja sofort zugesagt, Und dann so, ich glaube, 2 Wochen vorher habe ich dann doch ein bisschen, ja, ging mir der Arsch auf Grundeis, weil ich dachte so, ist schon krass, vielleicht hast du es unterschätzt. Und es ist halt auch so weit raus aus meiner Komfortzone. Ich gebe so viel Kontrolle ab und das mag ich gar nicht. Das hat mir schon Angst gemacht. Aber ich habe dann auf der anderen Seite gedacht, ich habe ja gar keine andere Wahl, als die Person zu sein, die ich bin. Und entweder es klappt dann oder es klappt nicht.
Mhm. Was wären zum Beispiel so Sachen oder Tipps, die du gerne vorher gehabt hättest, dann dir vorher herausgearbeitet hättest?
Puh, ich weiß gar nicht, ob ich so viele Sachen anders machen würde. Ich würde sagen, versuch dich zwischendurch aus dem Spiel rauszuziehen, also aus den aktuellen Spieleentwicklungen, und bleib bei deinen ursprünglichen Gedankengängen, weil die Zuschauer sehen das und denken, mein Gott, jeden runden Tisch schreiben die jemand anderes auf, aber es passiert auch die ganze Zeit irgendwas. Leute sagen komische Dinge und du bist ja dann so gepolt, deine Sensoren sind sowas von auf Empfang gestellt, dass du jeden Versprecher, den du mitbekommst, manche bekommst du ja auch einfach nicht mit, wo dann die Leute auch wieder sagen, wie du doof, warum hat das nicht mitbekommen? Ja, ich war nicht im selben Raum, wie hätte ich das mitbekommen sollen? Aber irgendjemand lacht komisch, Hardy. Ich war mir bei Hardy komplett sicher, weil ich habe mich bemüht, irgendwie beim Rausfliegen dann an dem runden Tisch, an dem Abend, wo Marcel rausgeflogen ist, alle zu beobachten, und ich sehe, dass Hardy lacht. Und es war wahrscheinlich nur ein Lachen der Erleichterung, dass es ihn nicht getroffen hat, keine Ahnung. Aber für mich hat sich das so falsch angefühlt. Und das ist ja dann dieses, ihr macht das ja auch, berichtet ja auch immer wieder, dann bist du so biased. Weil du alles, was die Person macht, jedes Augenzucken, jedes Gespräch in die Richtung interpretierst und sagst so, okay, ich habe den Verdacht, Hardy ist ein Verräter. Jetzt hat er auch einmal, keine Ahnung, 10 Minuten mit mir geredet, sonst hat er immer nur 3 Minuten mit mir geredet. Das ist ein Zeichen dafür, dass er ein Verräter ist. Und das ist eben total gefährlich. Das ist wie bei Polizeiermittlern, wenn du so eine Ermittlungshypothese hast und du ordnest dann alles dieser Hypothese unter und vergisst, was am Rand passiert. Also das ist so vielleicht der einzige Tipp, dass man so ein bisschen immer versuchen sollte, sich aus dem Tagesaktuellen in Anführungsstrichen rauszuziehen und wieder diese Beobachterposition einzunehmen und zu gucken, okay, wo komme ich eigentlich her? Was ist eigentlich mein Verdacht? Weil man sonst halt wirklich nur von Person zu Person springt die ganze Zeit.
So ein bisschen emotionale Distanz auch wieder schaffen zum Spiel, ne?
Ja, das ist wichtig.
Mhm. Und konntest du dann, also hast du dann auch mal mit der Psychologin am Set gesprochen?
Ja.
Und das hat dir auch geholfen?
Ja, es gab eine Situation, wo ich sehr dran zu knabbern hatte, weil 2 Personen aus dem Cast sehr emotional waren und sehr viel geweint haben. Mhm. Ich will jetzt niemanden outcallen, aber wenn man die Sendung gesehen hat, kann man sich, glaube ich, denken, wer das ist. Und das sind beides Leute, die ich sehr ins Herz geschlossen hatte. Und das so zu sehen, hat viel mit mir gemacht. Also ihr könnt euch das vorstellen, das fühlt sich im Moment so an, wie wenn deine beste Freundin einen emotionalen Zusammenbruch hat und du sitzt daneben und kannst aber nicht wirklich was machen, und da hat deine andere beste Freundin auch noch einen Zusammenbruch. Und das kam dann irgendwie so an einem Abend zusammen, wo ich wirklich kurz überlegt habe, so, boah, will ich das? Will ich Teil von einem Spiel sein, wo Leute so zerbrechen und Leute so strugglen? Und da hat mir aber dann die Psychologin extrem geholfen. Also du musst ja auch ein bisschen Distanz dann dazwischen wieder kriegen. Und am nächsten Tag war es auch besser. Aber ich glaube, jeder kennt das. Du hast manchmal so Situationen, wo du denkst, es geht jetzt gerade nicht.
Mhm. Ja, und das ist ja auch gut, wenn man sich dann Hilfe holen kann.
Ja.
Und das auch macht, ne?
Kannst du teilen, was da der Tipp war?
Es ging
so funktioniert Psychotherapie nicht, Dina.
So funktioniert. es war tatsächlich klassische Psychotherapie, also wirklich klassische Freudsche Psychotherapie in dem Fall, weil ich mich gefragt habe oder sie mir geholfen hat, mich zu fragen, warum das so viel mit mir macht. Hat es was mit der Person zu tun oder hat es was mit mir zu tun? Und es gab noch eine zweite Situation am runden Tisch, wo im Vorhinein sich abzeichnete, das war, glaube ich, Folge 4, also die legendäre Folge mit dem Dolch, dass alle auf Max gehen. Und es war nicht mal so, dass ich gedacht hätte, Max ist auf keinen Fall ein Verräter. Aber es hat sich für mich auf eine Art falsch angefühlt, weil sich eine Gruppe, in meinem Empfinden, zusammengerottet hat, um auf eine Person zu gehen. Und niemand aus dieser Gruppe hat diesen Verdacht laut ausgesprochen, sondern man hat sich hinterrücks getroffen und hat gesagt, heute gehen wir alle auf Max. Und ich weiß, dass das Teil des Spiels ist und dass das eine Strategie ist, um potenzielle Verräter rauszuhauen. Aber als ich das mitbekommen habe, hat sich in mir total was gesperrt. Und ich habe lange nicht verstanden, woher diese Sperre kam. Weil man könnte ja sagen, ist das Spiel. Und das ist eben auch das, was dazu geführt hat, dass ich den Dolch gegen Julia eingesetzt habe. Weil in meinem Kopf völlig klar war, Max fliegt so oder so raus, egal was ich mache, weil so viele Leute auf den gehen werden. Und ich will aber nicht mitgehen. Ich werde meinen Dolch anders einsetzen und ich werde ihn jemandem geben, wo ich denke, das spielt jetzt für das Ergebnis nachher keine Rolle mehr. Ich habe sogar erst überlegt, ob ich den Gabriel oder Ann-Kathrin gebe, weil ich da sicher war, dass die auf keinen Fall eine Stimme kriegen. Dann habe ich aber auch wieder gedacht, naja, das ist auch gegen die Spielregeln, also sollst du ja schon zumindest einen Verdacht haben. Den hatte ich gegen Julia. Julias Name wurde am runden Tisch nur ein einziges Mal von einer Person erwähnt und das war Max, sonst hat niemand ihren Namen gedroppt. Und damit war in meinem Kopf eine Stimme von Max, meine zwei Stimmen, Julia bleibt drin, Max fliegt raus. Dass dann nachher mehr Leute auf Julia gegangen sind, die vorher ihren Namen nie in den Mund genommen haben, hatte ich überhaupt nicht kalkuliert. Und ich glaube, das sieht man auch, dass ich komplett überrascht und auch komplett am Boden zerstört war, weil das nie meine Absicht war, sie rauszuschmeißen. Und das hat mich noch lange beschäftigt. Ich habe mich gefragt, warum ich diese Sperre hatte, den einfachen Weg zu gehen. Das wäre es ja gewesen, auf Max zu gehen, weil alle auf Max gehen wollten. Und dann habe ich eben so für mich und auch mit der Psychologin rausgearbeitet, dass ich mal derjenige war, auf den alle gegangen sind. Der kleine Philipp, als ich in der Schule war. Und das war das, was mich geschmerzt hat. Und das musste ich erst rausfinden und das musste ich vom jetzigen trennen. Aber ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn alle Leute auf dich gehen und hinter deinem Rücken über dich redet. Und deswegen hatte ich diese Sperre, jetzt mittlerweile weiß ich das, und habe da für mich ganz viel rausgezogen. Aber in dem Moment, auch solche Sachen spielen da einfach eine Rolle.
Das ist ja so ein spannender Punkt, den du nochmal aufmachst. Ne? Da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Dabei ist es ja eigentlich so offensichtlich, dass es ja auch, obwohl es ein Spiel ist, ganz reale Sachen auslösen kann. Ne? Und so ein Reminder an so ganz reale Sachen ist. Und vor allem dieses sich ausgeschlossen fühlen. Ich glaube, das können viele Leute ja auch relaten. Das haben ja viele wahrscheinlich schon mal erlebt, dass man selber die Person war, die ausgeschlossen wurde, die nicht Teil von der Gruppe war. Und dass solche Gefühle dann da nochmal hochkommen, finde ich, macht total Sinn. Das ist wahrscheinlich was, was man vorher gar nicht so bedenkt, ne?
Nee, das hätte ich niemals gedacht, dass ich da mit irgendwelchen Kindheitstraumata konfrontiert werde. Und ich bin jetzt auch wieder in Therapie. War ich vorher auch schon mal, aber jetzt wieder. Und allein dafür hat sich das schon gelohnt, weil ich jetzt eine wahnsinnig tolle Therapeutin habe. Also das ist auf jeden Fall auf der Habenseite. Aber ich erzähle das auch jetzt nicht, weil ich Mitleid möchte, sondern weil ich einfach versuche, das zu erklären, wo manchmal Entscheidungen herkommen. Und das siehst du natürlich nicht als Zuschauer. Als Zuschauer siehst du nur Philipp, der Idiot, der ist so doof, der ist komplett auf Max reingefallen und deswegen schmeißt er jetzt die arme Julia raus. Und dementsprechende Nachrichten habe ich auch bekommen. Wie kannst du so doof sein und du Idiot? Und denkst so, ey, zum einen ist es ein Spiel und zum anderen, ihr seht wirklich nur so einen kleinen Ausschnitt. Also auch alles, was wir logischerweise am runden Tisch sagen, ist ja in Wirklichkeit viel länger. Das wird natürlich komplett runterkomprimiert. Das ist auch normal, das ist Fernsehen. Aber das vergessen, glaube ich, die Leute dann manchmal so.
Also ich finde das auf jeden Fall super nachvollziehbar. Und eigentlich ist es ja auch so klar, wir gehen ja alle laufen durch die Welt mit unseren Verletzungen, unseren Wunden, mit allem, was uns geprägt hat. Wir sind nie in irgendwelchen Wahrnehmungen oder Entscheidungen davon gelöst. Aber klar, so ein Spiel kann das natürlich einfach total hochholen, ne? Und natürlich hilft es dann, da ein bisschen Licht drauf zu leuchten und zu gucken, wo kommt es eigentlich her.
Wow, finde ich total faszinierend. Danke, dass du das geteilt hast auch.
Ja, voll.
Mega spannend. Das habe ich auch so, hat man in der Sendung bis jetzt auch noch von niemandem so gehört, ne? Was das alles so rausholen kann und auch solche Gefühle, die vielleicht von früher noch kommen oder Situationen, die einen an was Früheres erinnern.
Ich glaube, man hat es bei manchen Leuten gesehen.
Ja, auf jeden Fall.
Dass das viel hochreißt. Und ich bin der Meinung, aber das ist meine Meinung, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, weil jedes Mal, wenn ich über Sachen und auch über meine eigenen Struggles rede, bekomme ich Nachrichten von Leuten, die sagen, ey, so geht's mir auch. Vielen Dank, dass du das angesprochen hast. Ich habe neulich wieder eine Nachricht von jemandem bekommen, der sagt, ey, du machst so oft Werbung für Therapie, jetzt habe ich mich selber angemeldet. Und das ist das Schönste, was dir passieren kann. Und deswegen mache ich das. Ich glaube, das ist wichtig, darüber zu sprechen.
Ja, das denke ich auch. Aber es ist ja schon auch mit einem Schamgefühl verbunden, ne? Wenn man sagt, ich war auch mal die Person, die ausgeschlossen wurde. Weil das wollen wir ja eigentlich alle nicht sein.
Natürlich nicht. Nee. Überhaupt nicht. Du machst dich da nackig, ne? Mhm. Und das ist das, also ich habe mir zwei Sachen vorgenommen. Das eine war, nicht direkt rauszufliegen, das habe ich geschafft. Und das zweite war, bei mir zu bleiben und für die Werte einzustehen, die mir wichtig sind. Und ich glaube, das habe ich eigentlich auch geschafft, weil das ist so wichtig, dass du da nicht reingehst, also für mich ist es wichtig, und eine Rolle spielst, um Sendezeit zu kreieren. Und ich kann für mich sagen, dass ich das nie gemacht habe, sondern dass ich immer ich selbst war. So schwer das eben auch ist in dieser künstlichen Situation. So. Also eine Freundin von meiner Mama war, meinte so, das ist ja total krass, der hat ja sogar die gleichen Klamotten an, die er im Alltag trägt. Ich denke, was soll ich denn anziehen? Also ja.
Das stimmt. Und gleichzeitig denke ich mir, wir haben ja schon auch alle so verschiedene Versionen, ne?
Also, ja, natürlich.
Und ganz viele verschiedene Persönlichkeitsanteile. Ich glaube, meine persönliche Angst wäre, dass so eine Situation gerade die Seiten von mir rausbringt, die jetzt vielleicht gar nicht so schön sind. Und vor allem die und keine andere. Und dass ich dann nur so eine ganz angespannte, sehr, wie nenne ich das jetzt nett? Manchmal bin ich schon eine ziemliche Bitch, muss ich sagen. Wenn mich jemand stört, dann kann ich auch schon richtig unangenehm sein.
Es soll ja Menschen gegeben haben, bei denen diese Seiten rausgekommen sind.
Mhm. Habe ich auch so gehört.
Ja. Das muss jeder dann mit sich selbst ausmachen, ob und wie er das möchte. Aber ja, klar, natürlich. Du hast eben auch solche Seiten, die habe ich natürlich auch. Mhm. Du kannst nicht immer alles zeigen. Ich habe aber das Gefühl, jetzt so von dem Schnitt, dass die eine ganz gute Range jetzt sozusagen gezeigt haben von mir. Also ich hatte ein paar lustige Momente, ich hatte, glaube ich, ein paar Momente, wo ich auch einigermaßen kluge Sachen gesagt habe. So, das ist natürlich schön. Aber klar versuchen die natürlich immer so ein bisschen zuzuspitzen, das ist eben auch Fernsehen. Und ich hatte jetzt auch Angst, dass ich da in irgendeine Rolle reingedrückt werde, weil ich will ja auch nicht den Rest meines Lebens der True Crime Onkel bleiben. Ich kann ja auch andere Sachen so. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, da bin ich eigentlich, so wie es geschnitten ist, ziemlich happy mit.
Okay, oh, das ist gut schön zu hören.
Ja.
Apropos True Crime Onkel. Ich muss einmal rüberschwenken, weil ich habe hier eine Frage auf meiner Liste, die mich total interessiert. Und zwar habe ich mich gefragt, ob dein ganzes Hintergrundwissen über True Crime und Verbrechen und wie Leute lügen, ob du das Gefühl hattest, dass dir das geholfen hat?
Nö, überhaupt nicht.
Gar nicht?
Ich habe auch so ein bisschen diese Inszenierung, ich bin ja kein Detektiv in dem Sinne. Mhm. Also was mir geholfen hat, ist Menschenkenntnis auf eine Art. Ist logisches Denken, auch wenn mein logisches Denken manchmal in die falsche Richtung abgebogen ist. Aber das sind, glaube ich, so die Sachen, dass du vielleicht auf eine Art belastbar bist. Das sind ja so Soft Skills, die du dir im Beruf auch aneignest. Ne? Wenn du journalistisch zum Beispiel arbeitest, dass du dich auf jeden Menschen auf eine Art einlassen kannst, dass du mit jedem reden kannst, ob das jetzt irgendwie der Fußballschiedsrichter aus der Schweiz ist oder irgendwie der Ratiofarm-Zwilling. Also, dass du mit jedem Menschen irgendwie eine Basis findest. Das hat mir geholfen. Und ja, Belastbarkeit und Auffassungsgabe auf eine Art. Aber ich würde jetzt nicht sagen, im Speziellen, es gibt ja auch seriöserweise immer dieses, wenn du so Instagram-Videos siehst, daran erkennt ein Ermittler jede Lüge. So funktioniert das ja nicht. Das ist ja Quatsch. Es gibt ja nicht die eine Handbewegung, wo du irgendwas erkennst. Und deswegen, nö, würde ich jetzt sagen, eher die Soft Skills aus dem Beruf, würde ich sagen, als das Fachliche.
Mhm. Was genau? Hast du da ein Beispiel vielleicht?
Du meinst von den Soft Skills jetzt? Mhm. Also ich kann ein Beispiel geben, wie ich mich ein bisschen verrannt habe in meiner Logik.
Ja, gerne.
Wir dürfen hier ja abnörden. Das haben ja alle Leute, die das hier hören, haben die Verräter gesehen. Mhm. Also erinnert euch an das Kettenspiel. Ja, also das Kettenspiel, wo wir angekettet sind und wo dann der Ralf sich am Ende das Schild gesichert hat. Und nach diesem Kettenspiel gab es ja nur zwei Personen, von denen alle sicher wussten, dass sie kein Schild haben, nämlich ich und Julia, weil wir die letzten beiden waren und ich gar kein Schild mehr nehmen konnte, weil in dem Moment, wo ich draufdrücken wollte, war die Zeit vorbei. Und Julia hat es ja nicht geschafft, sich aus den Ketten zu befreien. Ich habe ja noch versucht, ihr zu helfen, aber sie kam ja auch gar nicht erst an den Punkt. Das heißt, wir waren die zwei, von denen die Gruppe wusste, die haben kein Schild. Ich war mir sicher, einer von uns beiden wird die Nacht nicht überleben, weil als Verräter gehst du ja auf die Leute, die kein Schild haben. Turns out, nächster Morgen, Tine ist ermordet. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum haben die Tine ermordet? Weil sie konnten doch gar nicht sicher sein, dass Tine nicht vielleicht ein Schild hat. Weil wenn du mordest und derjenige hat ein Schild, ist das ja wie bei Schiffe versenken, ein Schuss ins Wasser. Dann wird in der Nacht niemand ermordet. Und warum sollten die Verräter dieses Risiko eingehen, wenn sie safe von zwei Leuten wussten, dass die kein Schild haben, die man also easy hätte ermorden können? Und das hat mich über 2-3 Tage begleitet irgendwie und meinen Kopf komplett durcheinander gebracht, weil Ralf hatte uns ja auf der Rückfahrt schon erzählt, dass er ein Schild hat. Und dann habe ich ihn gefragt, also da war er ehrlich, und da habe ich ihn auf der Rückfahrt gefragt, ich so, Ralf, als du da reingegriffen hast, wie viele Schilder waren da noch drin? Beziehungsweise konntest du sehen, wie viele Schilder da noch drin sind? Und da hat er dann gut geschaltet und hat gesagt, nein, das konnte man nicht sehen.
Aha.
So, und dadurch, dass er aber reingegriffen hatte und sah, da lagen noch 3 Schilder, 4 Schilder waren insgesamt im Spiel, wusste er als Verräter ganz genau, keiner aus ihm hat ein, außer ihm hat ein Schild genommen. Das war die Erklärung dafür. Oh. Und ich habe mich tagelang damit beschäftigt, wer hätte wissen können, dass Tine kein Schild hat? Wer ist hinter Tine reingelaufen? Wer hat das vielleicht gesehen? Und was hat derjenige, der es gesehen hat, das war Papis, das habe ich dann rausgefunden, dass der es mitbekommen hat, wem hat der es erzählt? Weil ich war mir ganz sicher, derjenige muss entweder selbst ein Verräter sein oder den Verrätern gesteckt haben, dass Tine kein Schild hat, sonst hätten die nicht ermordet. Das heißt, der Gedankengang war richtig, aber ich bin nicht auf die Variable gekommen, dass Ralf einfach ein Verräter ist und dass das deswegen wusste. So. Also das meine ich damit, der Gedanke war gut, aber falsch abgebogen.
Mhm. Das ist ja so spannend, das sind ja so viele Kleinigkeiten, die man bedenken muss, ne?
Ja.
Und die Folgen sind ja schon so lang, aber für diese ganzen spannenden Sachen, die ihr euch dann im Hintergrund fragt, ist ja dann leider gar kein Platz, ne?
Ja, genau. Also da könnte, ich glaube, du kannst, jede Folge könnte man 6 Stunden lang machen mit diesen ganzen Gedankengängen und wo man dann auch immer hin und her schwenkt und sagt, es könnte der sein, es könnte der sein. Und natürlich siehst du das als Zuschauer nicht und deswegen erscheinen, glaube ich, auch manche Entscheidungen manchmal so random, weil man die Vorgeschichte nicht kennt. Mhm. Oder weil die einfach irgendwie unter Tisch gefallen ist, weil irgendwas rausfliegen musste. Das ist wirklich ein absolutes Psychospiel.
Ja, das war mein Gefühl in der Staffel. Mir kam alles so random vor. Also jedes Mal am Tisch dachte ich, hä, wo ist denn das jetzt hergekommen? Aber das ist natürlich dann total die Erklärung dafür, dass da einfach gar kein Raum ist. Diese ganzen Gedankengänge, also du hast uns jetzt eine kleine Sequenz erzählt und da war schon so viel Gedanken hin und her drin, dass das natürlich gar nicht gezeigt werden kann.
Ja.
Ja, das war halt oft nicht stringent. Also jetzt klar, im Nachhinein, von außen betrachtet, sehe ich das auch, wie oft Max auf dem Zettel stand und wie immer wieder er dann dem Tod von der Schippe oder der Verbannung von der Schippe gesprungen ist. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich irgendwann mal abends zu ihm hingegangen bin. Genau, das war nach dem Dolch, wo Julia dann rausgeflogen ist und ihre Schwester explodiert ist. Dann bin ich noch zu Max hingegangen und habe gesagt, sag mal, Max, ich habe dir jetzt den Arsch gerettet. War das die richtige Entscheidung? Und da hat er schon so ein bisschen komisch geguckt und dann habe ich gedacht, oh ja, vielleicht war es die falsche Entscheidung. Mhm. Aber er ist ja dann trotzdem immer noch nicht rausgeflogen, weil er es wieder geschafft hat, sich da rauszuwinden.
Das hat mich
also
schon
Props
gewundert.
An Max, muss man sagen.
Ich glaube, in den Kommentaren hatte ich das Gefühl, dass das auch das war, was viele Zuschauer gar nicht nachvollziehen konnten, dass Max es so lange geschafft hat, obwohl er eigentlich sich direkt am Anfang schon verplappert hat.
Dazu muss ich jetzt aber auch mal was sagen, weil dieses
viel
zitierte, er hat sich so verplappert, nämlich das, was Anja da exposed hat. Ne? Da ging es ja um die Zwillinge und dass man die drin lassen würde, wenn man Verräter wäre. Und daraufhin hat Max ja gesagt, ja, das haben wir auch schon überlegt. Und meinte natürlich damit die Verräter. Also er hat sich verplappert. Aber er war wahnsinnig schlau und hat direkt gesagt, ja, mit wir meinte ich Kathi und Philipp, weil wir am Frühstückstisch über genau dieses Thema gesprochen haben. Und das stimmte auch. Okay. Wir haben zu dritt morgens beim Frühstück genau diese Frage besprochen. Wenn wir Verräter werden, würden wir die Zwillinge drin lassen, damit die für Verwirrung sorgen. Also es war aus meiner Sicht keine Lüge und eben auch kein Verplapperer, weil ich dachte, ja, er hat recht, darüber haben wir gesprochen. Aber klar, für den Zuschauer, die denken, mein Gott, seid ihr doof. Aber es hat sich eben für mich nicht wie ein Versprecher angefühlt.
Aha. Verstehe ich.
Okay, das macht Sinn. Ja, das sind ja all diese Sachen. Und wir sehen ja halt auch nicht, es sagen ja Leute den ganzen Tag irgendwelche dummen, unüberlegten Sachen, ne?
Voll.
Ja, du bist ja auch nicht in allen Räumen gleichzeitig. Dann bist du manchmal auf dem Klo oder bist im Nebenzimmer und kriegst es dann nicht mit. Dann kriegst du es vielleicht erzählt von irgendwem, weißt aber auch wieder nicht, ob die Person das richtig wiedergibt, so.
Ja, oder warum die Person das gerade
oder
erzählt.
Oder warum die das
oder
erzählt.
Oder ob es überhaupt stimmt. Ne?
Ja. Also zum Beispiel, bevor dann Julia rausgeflogen ist, ist sie ja da rumgelaufen und hat gesagt, der Max hat uns im Auto manipuliert, der Max hat uns auf Mareike gebracht, der Max hat gesagt, Mareike ist es. Die Person, die Mareikes Namen im Auto reingebracht hat, das war ich. Ich habe gesagt, ich verdächtige Mareike und Max ist eingestiegen, was total smart von ihm war und hat gesagt, jo, glaube ich auch. Und in meinem Kopf habe ich gedacht, so früh im Spiel, wenn er ein Verräter wäre, die gehen nicht aufeinander los. Das hat für mich eher dafür gesprochen, dass er loyal ist, weil ich war mir bei Mareike relativ sicher, Max steht mir bei und sagt, ja, ich glaube auch, dass es Mareike ist. Das war für mich klar, ein Verräter würde nicht einen anderen Verräter unter den Bus werfen. Also, dass die im Hintergrund sich so zerstritten hatten, schon zu diesem frühen Zeitpunkt, das war ja für uns alle nicht abzusehen. Dementsprechend, ja, wenn es später im Spiel gewesen wäre, klar, das hat man ja in einer Staffel auch schon mal gesehen, dass die dann irgendwann aneinander geraten. Aber das war für mich ein Zeichen, dass Max auf jeden Fall loyal ist. Und als Julia dann rumlief und sagte, Max hat alle manipuliert, habe ich gedacht, warum erzählst du das? Das stimmt nicht. Er ist eingestiegen, aber er ist nicht im Auto. Also Mareike, ne, das war ich. Und dann denkst du halt auch wieder, okay, vielleicht war das in dem Moment ihre echte Empfindung, aber du beobachtest das und denkst so, nee, so habe ich das nicht empfunden. Und warum erzählst du das jetzt so? Erzählst du es so, weil du selber glaubst?
Dann ist das eher verdächtig, ja.
Genau, oder erzählst du das so, weil du jemanden anderen irgendwie in den Raum werfen willst?
Mhm. Wow. Das macht so Sinn.
Das sind zu viele Sachen, die man bedenken muss.
Ja, genau. Und irgendwann dreht sich halt der Kopf und ist vorbei.
Scheiße. Das kann ich absolut verstehen.
Da verstehe ich dein Ding von, hätte ich mal ein bisschen vor allen Dingen auf emotionale Distanz und mich mal rausziehen und Vogelperspektive eher gesetzt, ne? Weil diese ganzen, also ich glaube, dass das auch fast nicht möglich ist, weil man will den Sachen dann ja auch nachgehen und alles sich analytisch überlegen. Aber so von der Theorie her wäre das ja wirklich besser. Mhm.
Philipp, du bist ja dann rausgeflogen, ein bisschen mehr nach der Hälfte. Und das finde ich finde das so spannend, weil du hast ja quasi die eine Hälfte vor Ort erlebt und konntest die andere Hälfte dann so aus der Vogelperspektive im Fernsehen sehen. Kannst du darüber was erzählen?
Es war auch komisch, meine Hälfte im Fernsehen zu sehen, weil ich ganz viele Sachen schon wieder vergessen hatte. Das war ja jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir das gedreht haben. Und klar, grundsätzlich, du erinnerst dich an den Ablauf und wer wann rausgeflogen ist und so, aber so viele Details, also meinen lustigen Tanz vor der Staffelei da mit dem lustigen Hut auf, das wusste ich nicht mehr. Und mein Freund hat mich angeguckt und hat gesagt, warum hast du das denn gemacht? Ich so, keine Ahnung, ich wusste nicht, dass die das filmen. Also das war auch für mich ganz seltsam, das zu sehen. Und den Rest, ich wusste ja schon relativ viel, weil ich bin ja wahnsinnig neugierig und natürlich habe ich danach alle Leute irgendwie abtelefoniert und ausgequetscht, was denn danach noch passiert ist. Ich glaube, ich wusste auch schon direkt nach dem Dreh des Finales, wie es ausgegangen ist. Aber jetzt das alles nochmal zu sehen, ist ein Wahnsinn. Also Mareikes Power-Move nach der Kugel. Ich habe auf dem Sofa gesessen und geschrien, hab gesagt, du bist die Geilste, wie gut kann man sein? So,
ja.
Ne? All das wusste ich natürlich nicht und es ist einfach so, so gute Unterhaltung. Also man kann dieser Staffel viel vorwerfen, dass wir uns blöd angestellt haben, wie auch immer. Aber es ist richtig krasses Entertainment, so viel Emotionen jeglicher Art, so viel Spannung, dieses Kartenspiel auf dem Friedhof. Wie groß ist die Chance? Und ich war dabei, ich kann es beschwören, das ist nicht manipuliert, dass bei, keine Ahnung, 20 Karten oder was das waren, die letzte Karte diese Lebenskarte ist. Ich dachte, ich sterbe an diesem Tisch. Zwei Karten liegen da noch, Papis ist dran, ich überlege vorher, welche von beiden Karten würde ich nehmen. Papis nimmt genau die, von der ich gedacht habe, das ist meine Rettung, zieht sie und es ist die Todeskarte. Also hat auch Sonja zu mir gesagt, sie war vollkommen fassungslos. Deswegen, ich glaube, wir haben alles geboten, was geht. Und das ist auch schön, das zu gucken auf eine Art. Also hauptsächlich schön, weil ich einfach dankbar bin, Teil dieser Staffel gewesen zu sein. Und manchmal ist es natürlich schon so ein bisschen bittersüß, weil du denkst so, boah, bei dem Spiel wäre ich jetzt auch gern noch mit dabei gewesen. Oder ich bin mir auch relativ sicher, dass mein Ausscheiden der Wendepunkt war auf eine Art. Weil ab da ging es ja dann den Verrätern an die Kragen. Weiß ich nicht, ob es daran lag, dass ich irgendwie das Spiel gestört habe, keine Ahnung. Aber ab dann ging es ja bergauf und ich wäre natürlich gerne dabei gewesen. Ich hätte gern auch noch Max rausgeschmissen. So. Also einmal zusammen feiern, einmal dieses Gefühl zu haben, man ist nicht ein völliger Idiot, weil man wieder einen Loyalen rausgeschmissen hat. Das wäre schon schön gewesen, aber im Großen und Ganzen ist es einfach es erfüllt mich mit sehr großem Stolz, Teil dieses tollen Formates und dieser tollen Staffel gewesen zu sein.
Schön.
Das kann ich total gut nachvollziehen. Philipp, ich würde so gerne einmal noch mit dir über das Finale sprechen.
Mhm.
Weil das war ja schon, das war ja richtig spannend. Ne? Einmal als kurzer Recap. Die Mareike wurde am Anfang der Folge als Verräterin enttarnt und wurde rausgewählt. Und dann haben Nina, Ann-Kathrin und Payman Ralf noch eliminiert in dieser letzten Feuerrunde, haben ihn als Verräter gefunden. Und dann wurden alle drei nochmal gefragt, wollt ihr nochmal verbannen? Und dann haben Ann-Kathrin und Payman beide gesagt, ja, wir wollen nochmal verbannen, weil wir sind uns hier doch nicht ganz sicher. Und haben dann beide Nina noch eliminiert, die eine Loyale war, die dann aber rausgeflogen ist. Und dann haben Ann-Kathrin und Payman die Staffel gewonnen und sich 40.000 ungefähr geteilt. Was sagen wir dazu? Was war euer Empfinden?
Ich durfte es ja die ganze Zeit nicht verraten, weil ich wusste ja, wie es ausgeht. Und ich habe so einige Nachrichten bekommen, nachdem ich raus war, so, jetzt gucke ich das nicht mehr weiter. Und ich habe gesagt, Leute, guck das weiter. Es lohnt sich. Ey, wir sind die erste Staffel, in der die Loyalen gewonnen haben.
Mhm. So.
Und da bin ich auch stolz drauf, ein Teil davon gewesen zu sein. Und ja, was für ein Finale, was für ein Twist am Ende. Mhm. Man könnte sagen Karma.
Ja, aber glaubst du, dass die wirklich dachten, dass Nina Verräterin ist?
Das ist schwer zu beantworten. Ich glaube schon, weil sie sich ja wirklich irrational immer wieder verhalten hat. Aber ehrlicherweise, selbst wenn es nicht so war, würde ich auch sagen, vollkommen okay so. Das ist das Spiel.
Mhm. Also ich hätte das vermutlich auch so gemacht. Nicht, weil ich gedacht hätte, dass sie eine Verräterin ist, sondern...
Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Nina hätte das auch so gemacht.
Mhm.
Natürlich. Die ist doch die ehrgeizigste von uns allen gewesen. Mhm. Und ich bin immer noch so ein bisschen, dass ich nicht ganz verstehe, warum sie die Sachen so gemacht hat, wie sie sie gemacht hat, weil ich sie für eine sehr kluge Frau halte. Und Ralf hat ja den Verdacht aufgeworfen, dass es vielleicht sogar ihr Plan war, alle rauszuschmeißen, um dann als Loyale das Ding zu gewinnen. Weiß ich nicht, ob das so war, aber es ist halt ein Spiel. Ist natürlich ärgerlich, wenn du kurz vor der Ziellinie rausfliegst, aber sie hätte es doch wahrscheinlich genauso gemacht.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Nina wäre, glaube ich, für mich jemand gewesen, wo ich mir ganz sicher gewesen wäre, dass die eine Loyale ist.
Mhm.
Ich glaube vor allem, weil ich mir gedacht hätte, was sie macht, ist so unlogisch.
Ja.
Das ist, und wenn man sich einen Plan zurechtlegt und eine Rolle zurechtlegt, dann denkt man das, glaube ich, nochmal viel logischer
durch. Ja,
ne? Dass es dann zu sehr Sinn macht, weil Menschen machen ja oft keinen Sinn. Und deswegen hätte ich mir gedacht, so einen wilden Plan hätte man sich nicht zurechtgelegt.
Das ist ja auch in der Aussagepsychologie so, dass Lügen oft zu glatt sind und zu gut erzählt und dass bei einer echten Erzählung, bei einer echten Erinnerung auch manchmal Fehler und Holperer drin sind. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel bei der Exit von Gabriel, ich verstehe das bis heute nicht, warum sie gesagt hat, ich bin sicher, dass Gabriel ein Loyaler ist und dann schreibt sie ihn auf. Also das ist natürlich eine Handlung, die unlogisch ist und wo man sich dann auch nicht wundern muss.
Stimmt.
Warum dann Leute nachher sagen, das ist mir verdächtig vorgekommen. Dann hat sie ja den Versprecher von Ralf, den ich auch wieder liebe, diesen geilen Versprecher, hat sie ja richtigerweise bemerkt und ist dann aber wieder so nach vorne gegangen, dass es auch wieder komisch rüberkam.
Mhm.
Ja.
Und klar, du musst überlegen, zu dem Zeitpunkt waren die so lange zusammen in diesem Spiel, haben diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Terror übertrieben gesagt, also diesen ganzen Psychokram, waren die ausgesetzt und natürlich handelst du dann nicht mehr so, wie du ausgeschlafen nach 2 Wochen Urlaub handeln würdest.
Das ist das, ne? Das sind richtige Stresssituationen einfach.
Absolut. Und ich muss auch sagen, ich freue mich wahnsinnig für Payman und für Anker.
Ich freue mich auch für die.
Die ganz toll, nicht immer logisch, aber toll gespielt haben und ich gönn's den beiden so. Das muss man ja auch mal sagen.
Mhm. Was würdest du sagen, war deren Erfolgsrezept?
Glück.
Ja, ne?
Okay. Es war, nein, muss ehrlich sagen, es war ein bisschen Glück. Ich glaube, da hätte jeder von uns stehen können. Also guckt euch meinen Rauswurf an. Ich habe bis heute nicht verstanden, was die Begründung war, außer dass ich Ralf unterbrochen habe. Das sind manchmal so Momente, wo sich das ganz schnell wendet und dann bist du halt raus. Aber was man bei beiden sagen muss, die sind bei sich geblieben. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und Anker ist ja zum Beispiel sehr oft hin und her geschwenkt und war sehr emotional. Und deswegen finde ich es irgendwie auch schön, weil das so Teil einer Heldenreise ist auf eine Art, ich gönne ihr das einfach so sehr, weil die für dieses Spiel so viel eingesteckt hat und so gelitten hat. Und deswegen freue ich mich einfach. Und Payman war ja dann zum Schluss sehr straight auf der richtigen Spur. Also bei mir hat er leider den Falschen getroffen, aber auch das gehört zum Spiel. Dementsprechend, ja, das ist, glaube ich, so eine Mischung auch von allem.
Mhm. Die waren auch beide nicht immer die lautesten, also Payman zumindest, war also so angemessen zurückhaltend irgendwie auch. Und ich glaube, bei Anka hat auch das schon funktioniert, was deine Idee war, Dina, dass sie so emotional dabei war, aber jetzt nicht auf eine anschuldigende Art von anderen, dass man sich gedacht hat, ja, du, also das würde einfach kein Verräter so machen. Ne? Das hast du ja auch gesagt, du warst von Anfang an sicher.
Das gespielt hätte, das wäre ja sensationell gewesen. Nee, das war ein großes Glück, kann man auch sagen, bei ihr, dass man sie vielleicht auch unterschätzt hat und dass sie so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Aber ich glaube, wie du es machst, machst du es verkehrt. Marcel ist rausgeflogen, weil er zu leise war. Julina ist rausgeflogen, weil sie zu laut war. Da kannst du es nicht richtig machen. Und natürlich hat Gabriel, das muss man auch erwähnen, da wahnsinnig seinen Teil zu beigetragen, weil der einfach sehr gut war im sich Notizen machen und sich Sachen merken. Und ich kann nur meinen Hut vor ihm ziehen, weil, wie gesagt, ich hab den runden Tisch verlassen und habe sofort Festplatte gelöscht. Der wusste aber noch genau, wer 1997 wen aufgeschrieben hat.
Wow, richtig gut.
Ja.
Hattest du eine Taktik als Verräter? Also wenn du ein Verräter gewesen wärst, hattest du dir da sowas zurechtgelegt?
Ich glaube, ich hätte die Mareike-Taktik gefahren. Das ist ja das, was Hardy mir auch vorgeworfen hat. Der Philipp ist immer so nett und der redet ja immer mit allen. Ja, das ist mein Charakter. Also ich versuche immer mit allen zu reden. Aber die beste Lüge ist ja die, die nah an der Wahrheit bleibt. Das heißt, du solltest jetzt nicht versuchen, dich zu verstellen. Und das ist ja bei Mareike zum Beispiel super gut gelungen. Das ist ihre Personality. So. Und das hätte ich, glaube ich, auch versucht. Der freundliche Verräter von nebenan zu sein.
Das hätte ich dir zugetraut.
Ja, das hätte ich auch gern gesehen.
Ja.
Ich auch, aber ich bin wirklich froh, dass es nicht so gekommen ist, weil es, glaube ich, echt nochmal belastend ist. Hat Mareike und Ralf mir auch beide erzählt. Das ist denen schon nahe gegangen und es war auch anstrengend.
Ja. So. Das hat man bei denen, fand ich aber jetzt gar nicht so gesehen. Ne? Die wirkten alle so, als würden die, also alle drei in dieser Staffel wirkten, als würden sie es relativ gut wegstecken können. Das hatte ich in vorherigen Staffeln, hatte ich das Gefühl, man hat denen das angesehen, dass es schwieriger war.
Die haben nicht so gehadert, ne, mit dem, mit der Rolle, das stimmt. Aber ich meinte eher, glaube ich, diese psychische Anstrengung, die ganze Zeit zu lügen, so. Ja. Ne? Also auch wirklich mental, dass du immer überlegen musst, warte mal, was habe ich denn da nochmal gesagt und so. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Nummer.
Ja, der Ralf, also ich finde, dem hat man das am meisten angemerkt, dass er gestresst war.
Ja, der ist dann irgendwann ein bisschen tüdelig geworden. Ja. Ey, man darf auch nicht vergessen, die sind beide über 70, ne? Also allein dafür Chapeau, die haben alles mitgemacht, jedes Spiel.
Die haben das
Spiel.
So gut gemacht, ja.
Und ich habe wirklich, boah, wenn ich groß bin, will ich auch so cool werden. Ich will auch so ein cooler Alter werden oder eine coole Alte. Also vollen Respekt dafür.
Absolut, bin ich total bei dir. Philipp, ich glaube, wir sind so langsam am Ende angekommen. Wow. Ich habe aber noch eine allerletzte Frage. Okay, nee, eine allerletzte Frage. Ich muss es euch ehrlich sagen. Wir haben drei Seiten voller Fragen an Philipp, weil es ist ja auch einfach so, so spannend ist.
Die hast du jetzt alle schon gefragt?
Nee, die habe ich jetzt nicht alle gefragt.
Okay, gut.
Aber ich glaube, wir haben die wichtigsten gemacht und du hast auch noch ganz viele Sachen erzählt, die eigentlich gar nicht auf meiner Liste standen. Und dafür kann ich ein paar von meinen Fragen zurückbringen.
Ah.
Aber die letzte Frage wäre, okay, es sind zwei Fragen in einer.
Okay.
Bei der nächsten Staffel, gibt es da eine Person, wo du denkst, die sollte auf jeden Fall dabei sein? Und was würdest du denen raten?
Wow. Also du meinst eine neue Person, die ich da gerne sehen würde?
Genau.
Puh, das finde ich schwer. Ich würde gern jemanden sehen, von dem man das Gefühl hat, dass man die Person noch nicht so richtig kennengelernt hat, weil da so eine gewisse Fassade ist.
Oh.
Und ich glaube, dass die Verräter echt ein Spiel ist, wo du dann irgendwann mehr von dir preisgibst, als du einfach möchtest. Also das wäre jetzt so für mich die Kategorie Verona Poth zum Beispiel, fände ich total spannend.
Oh, das wäre was. Yeah.
Weil ich glaube, die ist smart, ne? Die ist gut drauf, aber so richtig kennen tut man sie nicht, obwohl sie überall stattfindet. Das, also sowas finde ich dann ganz interessant, um rauszufinden, wie die sich dann schlägt.
Spannend.
Ja, das wäre, glaube ich, so jemand, den ich da gerne sehen würde. Und mein Rat ist der gleiche Rat wie an mich selbst. mach dich nicht verrückt vorher zu sehr. Du kannst das alles zerdenken, aber das wird dich eh nicht auf das vorbereiten, was da passiert. Und versuch die Distanz zu wahren. Also zwischendurch mal sich rauszuziehen und zu sagen, ey, es ist ein Spiel, ich gehe wieder in diese Beobachterposition, weil sonst ist es einfach psychisch, glaube ich, zu anstrengend.
Mhm. Das macht Sinn. Ich würde auf jeden Fall mitnehmen, was du gerade nochmal gesagt hast, aus der Aussagepsychologie. So einen ganz spezifischen Tipp. Ja, das ist eine Aussage, die zu glatt ist.
Ja.
Dass das ein guter Hinweis auf eine Lüge sein kann.
Ich glaube, auch das war ganz gut bei Mareike, dass sie manchmal auch so ein bisschen verpeilt trotzdem gewirkt
das
hat.
Das war ja das, was ich meinte mit der mehr tüdeligen alten Dame.
Ja.
Die hat dann oft auch so ein bisschen sich irgendwie versprochen oder hat dann manchmal gesagt, oh, das habe ich ja gar nicht, ich wusste ja gar nicht, dass das Spiel so geht. Also als wir dieses Mathe-Spiel gespielt haben, Punkt vor Strich gibt's in Holland nicht. Hä?
Die ist einfach eine Legende.
Ja, und das ist, ich glaube, wenn du viel erzählst, dann gehen auch diese kleinen Holperer unter in diesem Meer. Und so ähnlich war es ja bei Ralf auch. Es ist, glaube ich, schwieriger, wenn du am Tag nur 3 Sätze sagst und einer davon ist eine Lüge. Da ist die Lüge natürlich leichter zu finden.
Das stimmt.
So.
Smart. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die neue Staffel. Philipp, vielen Dank, dass du da warst. Das war so, so spannend, diese ganzen Hintergründe zu hören. Ich wünsche mir, wir hätten mehr in der Staffel noch gesehen von diesen ganzen Überlegungen, die ihr anstellt. Jetzt das gerade von dir zu hören, das fand ich so, so, so spannend. Das hätte ich noch mehr gerne da drin in den einzelnen Folgen.
Also ja, man wundert sich ja manchmal dann selber, weil du siehst dann nur das Ergebnis. Ich selber weiß ja, wie ich drauf gekommen bin, aber ich verstehe, dass dann ein Zuschauer sagt, wo kommt das denn jetzt her? Aber ich glaube, du kannst halt nicht alles unterbringen und es ist einfach so viel Entertainment in 90 Minuten gepackt. Das ist schon Wahnsinn.
Und es soll ja irgendwie auch eine Geschichte erzählt werden, wenn du da jeden Strang aufnimmst. Ja, das funktioniert natürlich nicht, ne? Aber wie schön auch, dass du die Tür geöffnet hast, der erste Podcaster bei Die Verräter gewesen zu sein.
Ja, also ich hoffe, dass ich jetzt die Tür geöffnet habe und da andere nette Podcasterinnen durchmarschieren können. Vielleicht.
Franz, wir drücken dir die Daumen. Philipp, ich habe gehört, du guckst ja sonst aber schon auch gerne die Sachen, die wir besprechen.
Ja.
Also ich fände es wunderbar, wenn du nochmal wiederkommen würdest. Deiner Stimme könnte ich ja einfach stundenlang zuhören.
Wir haben unsere Eingangsfrage, die wir alle GästInnen fragen, nicht gefragt. Was ist mit uns? Philipp, ganz kurz, was ist deine Beziehung zu Reality-TV? Was ist dein Lieblingsformat?
Wow, das ist ja so, als müsste man aus seinen 15 Kindern wählen, die man hat, welches man aus einem brennenden Haus rettet. Also ich liebe Reality, ich habe Reality geschaut seit immer. Also ich glaube, ich habe die erste Staffel Big Brother geguckt, 2000. Da wart ihr noch nicht auf der Welt, aber so alt.
Warte mal, ich glaube, wir sind fast ähnlich alt. Die habe ich auch geguckt mit Zlatko und Jürgen.
Und John, der gewonnen hat am Ende, glaube ich. War das John, oder? War das John in der ersten Staffel?
Den habe ich vergessen. Ich kann mich nur an Zlatko und Jürgen erinnern.
Ja, das ist ja das Krasse. Keiner weiß den Gewinner mehr. Ich glaube, John war der Gewinner oder Alida. Ich bringe gerade Staffel 1 und 2 durcheinander.
Ich glaube, Alida hat auf jeden Fall gewonnen.
Die hat
Dann gab es noch diese Sabrina. Das war die erste Nachrückerin aller Zeiten.
War die Sabrina nicht die, den Jürgen so gut fand, dem er so grouchy geredet hat? Das war doch Sabrina.
Das war so eine Blonde.
Ja, so eine blonde Maus. Die
Mäuse, ihr driftet ab.
Entschuldigung. Da hat alles angefangen.
Bei mir auch.
Boah, mein Lieblingsformat. Ich liebe schon Sommerhaus, auch wenn es manchmal wirklich hard to watch ist. Aber ich finde einfach diese Paardynamiken so interessant.
Mhm.
Und ich muss auch mal eine Lanze brechen für Kampf der Reality Stars, weil ich finde, das ist eine ganz großartige Produktion, die sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Die Bauchbinden sind geil.
Mhm.
Und irgendwie schaffen die es jetzt, ich weiß gar nicht, weil die 6. oder 7. Staffel, dass es immer noch Twists gibt, mit denen man nicht rechnet. Deswegen, das ist auch so mein Must-Watch. Was ich nicht gut gucken kann, sind diese Knatterformate. Ich weiß nicht warum, aber da habe ich irgendwie Fremdscham. Das kann ich nicht.
Verstehe ich. So Ex on the Beach und Eisenmann.
Ja. Genau, das alles. Weiß ich nicht. Finde ich nicht so. Aber die tauchen ja eh dann irgendwann in anderen Reality-Formaten wieder auf und dann ist ja alles fein. Die sieht man dann ja eh irgendwann.
Aber ich denke mir da auch immer, da ist, glaube ich, so der Gedankengang, oh, Sex sells, ne? Die Leute werden sich das angucken, wenn hier einfach ganz viele Leute miteinander Sex haben. Aber so, das hat dann vielleicht einen kurzen Schock-Value, dass man denkt, oh wow, jetzt sehen wir 2 Leute beim Sex. Aber das sind ja auch die Geschichten, die man vergisst. Das sind ja keine guten Geschichten.
Nee.
Da erinnert sich ja nächstes Jahr niemand mehr dran, ne? Aber wie, was mit André Mangold und Eva Benetato im Sommerhaus 2019 passiert ist, das wird man nie vergessen.
Oh, ich habe übrigens noch vergessen, Dschungelcamp natürlich, ne? All-time favorite. Ja. Also die legendäre Staffel mit Mathieu Carrière und Sarah Knappig. Geh, bitte geh. Die OGs erinnern sich. Ich liebe Dschungel auch sehr, weil das ist so toll produziert und Sonja und Janni sind so super. Also das, ja.
Aber das ist ja gut für uns, dass du Reality-TV auch so sehr liebst. Ja. Dann kannst du ja vielleicht nochmal wiederkommen.
Sehr, sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht. Danke an euch beide.
Mir auch. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht mit dir. Sag mal schnell, welches Format würdest du am liebsten mit uns besprechen?
Boah, Dschungel, glaube ich. Weil das ist so ein schönes Highlight.
Dann haben
vielleicht
wir ein
Date. Wir eine Dschungel
ja, sehr zusammen. Gut. Dann haben wir ein Date. Ich freue mich.
Wir freuen uns auch.
Gut.
Dann sind die Masken gefallen.
Sendezeit.
Wir sagen jetzt am Ende mal, die Masken sind gefallen.
Sehr schön. Und damit küsse ich die feministische Revolution. Tschüss.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.